Sport fiel mir nie sehr schwer. Ich bin gern gerannt. Ich habe es geliebt, wenn man so in die Turnhalle kam. Ich habe noch so dieses Bild. Und du konntest dich austoben, ne? Mit Ball und wie auch immer. Die anderen Fächer sind wirklich keine Kinder mehr da. Unsere Kinder sind auf jeden Fall nicht da. Das ist schon mal gut. Ich habe andere Fächer wie Französisch, ne? Habe ich nicht so gerne gemacht. Aber es war anstrengend. Ich habe meine Lehrerin immer ausgelacht, wenn sie irgendwas von regelmäßigen Verben erzählt hat, weil irgendwie jede Fremdsprache war für mich voll mit unregelmäßigen Verben. Ne? Ich habe Deutsch, glaube ich, auch erst richtig kapiert, als ich Griechisch gelernt hatte. Was möchte ich damit sagen? Die Motivation war die Liebe zu den Fächern. Ich habe gern Geschichte gemacht. Ich lese Geschichtsbücher wie andere irgendwie in Krimi. Weil es mich interessiert, weil es Spaß macht. Ich merke so das Herz da drin, die Leidenschaft. Andere Fächer wie jetzt Französisch oder was gab es noch? Was habe ich noch nicht gern gemacht? Gab es, glaube ich, viele Fächer. Ein anderes überflüssiges Fach war, glaube ich, Erdkunde. Also lag vielleicht auch am Lehrer. Es hat mich Überwindung gekostet, die Hausaufgaben zu machen. Oft hatte ich so eine Hausaufgabenstrategie, ne? Also wenn du die Hausaufgaben nicht gemacht hast, wie kommst du durch den Unterricht? Aber das lasse ich vielleicht jetzt lieber aus hier. Ich glaube, es ist wichtig, wo ist unser Herz drin? Und wisst ihr, wem es noch ganz wichtig ist? Gott ist es wichtig, wo dein Herz drin ist. Und heute geht es darum, und ich habe so gebetet, ne, die Zeit war irgendwie kurz, ich hätte mich gerne irgendwie zurückgezogen in Klausur, um einfach zu beten, vielleicht zu fasten, aber die Zeit ist einfach so kurzweilig. Aber Gott hat mir was aufs Herz gelegt, ne? Es steht, wer schon in unser Gemeindebrief reingeschaut hat, der weiß schon, um was es geht. Und mir liegt auf dem Herz 2. Korinther 5, ne? Und ich werde ein paar Auszüge lesen, ein Auszug. Aber das ist so das Wort für uns als Gemeinde, wo mir wichtig geworden ist. Ich werde es dann in der neuen Genfer lesen. Muss nur gucken, dass ich hier richtig umschalte. Und da geht es auch darum, da geht es um die Aufgabe. Die Aufgabe, die Gott für uns hat. Die Aufgabe, die Gott für uns als Gemeinde hat. Und ich möchte uns, und das ist mir ganz wichtig, und ich werde so lange hier predigen, bis ihr es verstanden habt. Das war eine Drohung. Das heißt, am Schluss werden alle wahrscheinlich nicken, wenn sie hier raus wollen. Nee, mir ist es wichtig, weil es geht um eine Herzenssache. Diese Aufgabe kann man jetzt auch so interpretieren. Ich habe hier so den 10-Punkte-Plan für dieses Jahr. Ne? Und wir müssen alles dran setzen, diese Punkte in Erfüllung zu bringen, unsere Hausaufgaben hier zu machen und hin und her. Nee, darum geht's nicht. Ich möchte uns darin abholen, und vielleicht hat auch jemand überlegt, was dieses Bild mit der Überschrift zu tun hat oder Unterschrift. Wenn dein Herz irgendwo ist, ne, Luther hat es so übersetzt, wes das Herz voll ist, fließt der Mund über, ne? Der Mund fließt über, wes das Herz voll ist, so. Das heißt, die Dinge kommen aus dem Herzen heraus. Die unreinen, die negativen Dinge, aber auch die guten Dinge. Das heißt, diese Aufgabe fängt wo ganz anders an, hängt mit deiner Motivation zusammen. Was motiviert mich? Und wenn ihr den 2. Korinther 5 liest, werdet ihr auch feststellen, da gibt es auch eine Stelle, wo Paulus schreibt, die Liebe treibt mich an, die Liebe ist mein Beweggrund. Und das ist ganz wichtig. Aber ich möchte jetzt hier den Text lesen, einen Auszug aus dem 2. Korinther 5. Und ihr seht auch, das, was gelb ist hier, ist auch eigentlich so die Kernaussage für heute. Was habe ich jetzt ab 18? Also hier ist der Kontext, dass wir durch Jesus wirklich eine neue Kreatur sind. Es ist Neues geworden. Jesus hat komplett alles neu gemacht. Nicht nur dieses Jahr ist neu, Jesus hat uns komplett neu gemacht. Und es soll sich entfalten. Das alles ist Gottes Werk, ja, dass wir eine neue Schöpfung sind. Wie gesagt, ich setze hier ab Vers 18 ein. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst oder die Aufgabe der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich selbst versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und er hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Soweit mal. Und ich glaube, das ist das Wort für uns als Gemeinde, auch für dieses Jahr, wo es um diese Botschaft geht, diese frohe Botschaft, diese Versöhnungsbotschaft. Wirklich als Aufgabe, die er uns anvertraut hat, als seine Gesandten oder seine Botschafter. Und wir wollen uns das wirklich anschauen, was diese Botschafter charakterisiert. Ja, wir leben ja im Reich Gottes. Ne? Wir sind, wer sich noch erinnert an die Lichtverse, oder wir sind herausgerufen aus der Dunkelheit in sein Licht hinein. Wir leben jetzt im Reich Gottes, auch wenn es noch nicht materiell sichtbar ist. Ne? Es wird irgendwann mal im tausendjährigen Reich sichtbar sein. Da bin ich auch gespannt, wie Jesus die Energieprobleme, Umweltprobleme lösen wird. Da wird es praktische Lösungen geben, ne? Oder Energieversorgung. Im Moment ist da Reich Gottes, wo Gott regieren kann, wo Gott eingreifen kann, wo er handeln kann. Und ihr wisst ja, was Jesu Botschaft war. Tut Buße, kehrt um, das Reich Gottes ist greifbar. Ja, greifbar wie dieses Mikrofon. Es ist erreichbar, es ist für mich da. Und wir wollen jetzt uns anschauen, was diese Aufgabe als Botschafter beinhaltet. Und ich habe ja zwei Dinge. Einmal das Wesen eines Botschafters. Was macht ein Botschafter aus? Ne? Vielleicht kennt einer noch den Spruch von Bismarck, deutschen Politiker, der eiserne Kanzler, der gesagt hat, ne? Wie war das? Jeder Geschickte ist ein Gesandter, aber nicht jeder Gesandte ist ein Geschickter. Nicht alle sind geschickt, ne? Wir sind alle hier Botschafter. Und der zweite große Teil ist die Aufgabe. Wir kommen zum ersten Punkt, das Wesen. Was macht ein Botschafter aus? Was? Ich hatte es schon vorhin erwähnt. Also wir haben hier die Punkte Berufung, ne? Motivation. Umgekehrt Motivation, Berufung, seine Autorität. Mir ist ganz wichtig, also wenn ich vergleiche, ne, mit unseren Botschafter sind Repräsentanten. Vielleicht drehe ich nochmal eine kleine Schleife. Die werden berufen vom Bundespräsidenten, ihr korrigiert mich. Ich habe es zwar in Wiki nachgelesen, aber falls ich hier was vergesse oder auslasse oder falsch weitererzähle. Sie repräsentieren unser Land, ne, Deutschland. Wenn du in einem anderen Land bist, ist dort die Botschaft, wird die deutsche Flagge wehen. Ist deutsches Gebiet. Ne? Das heißt, wenn jemand dem Botschafter eine scheuert, scheuert er damit Deutschland eine. Ne? Oder wer den Botschafter angreift, greift das Land an. Ja, ich möchte, dass ihr euch verinnerlicht, was es bedeutet, Botschafter zu sein. Ein Botschafter repräsentiert sein Land nach außen hin. Ein Botschafter wird in dem Sinne eingesetzt. In unserem Falle, wir haben diese Berufung, aber ich möchte diesen Schritt vorhergehen, diese Motivation, weil die ist mir ganz wichtig. Das soll auf jeden Fall hängen bleiben. Und hier in dem Kapitel steht, Vers 14, bei allem ist das, was uns antreibt, die Agape, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt und so weiter. Was uns antreibt, ist diese Liebe. Der Botschafter repräsentiert den, der ihn gesandt hat. Jesus sagt auch, das sendet auch seine Jünger, auch uns auf. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es gibt mehrere Stellen, wo Jesus sagt, der Schüler ist nicht größer als sein Meister. Das heißt, ich hoffe, ihr könnt damit. Wir handeln als Stellvertreter hier. Und jetzt, was hat Gott motiviert, als er Jesus geschickt hatte? Das ist die berühmte Stelle, die immer zitiert wird um Weihnachten herum. Manches haben es als Autonummer oder als Aufkleber. Johannes 3,16. Das war Gottes Motivation, müssen wir uns auch noch mal vor Augen halten. Also hat Gott die Welt geliebt. Die Liebe hat ihn angetrieben. Gottes Beweggrund, uns zu erretten, war nicht, der Mensch hat Scheiße gebaut, jetzt schicken wir mal den Retter los, und der macht's wieder richtig. Der zeigt's denen jetzt mal, wie es richtig läuft. Nein, es war wirklich diese Liebe, die Gott bewegt hat. Die Liebe, die ihn bewegt hat, auch seinen Sohn zu opfern. Seinen Besten zu opfern. Also Gott wurde angetrieben von dieser Liebe. Wir sind aus Liebe und aus Gnade natürlich, aber ich betone jetzt die Liebe, aus dieser Liebe errettet. Gottes Werk ist es, so fing unser Text hier an. Seine Motivation war also die Liebe. Warum verweile ich hier so lange an diesem Punkt? Ich habe letzten Buch gelesen, oder ich bin noch dabei. Da war auch so eine Stelle, die mich angesprochen hat. Das heißt, wir wissen viel über Gott, aber wir kennen ihn ganz wenig. Und ich habe mir überlegt, da bin ich dabei. Ich weiß viel, aber ich kenne ihn doch noch so wenig. Deswegen möchte ich ja an diesem Punkt auch so lange verweilen, weil das ist wichtig. Ich weiß nicht, wie eure Schulzeit war. Manche waren ja in allen Fächern gut, ich habe die immer beneidet. Die Motivation wird entscheiden, ob du deine Aufgabe bewältigst. Jetzt habe ich es etwas leistungsorientiert formuliert. Wenn die Motivation stimmt, und ihr erinnert euch an das Eingangsbild hier, Wenn die Motivation stimmt, wenn dich die Liebe antreibt, eigentlich wollte ich das so als Schluss aufheben, aber was passiert dann? Ich habe ja sogar einen Pointer. Das wird passieren. Es gibt irgendwann einen guten Spätburgunder, trocken ausgebaut. Mir ist es wichtig, weil wir haben eine Aufgabe, wir haben einen Auftrag oder eine Berufung. Aber ich bin kein Freund und ich mag das auch nicht, diesen leistungsorientierten Ansatz, wo man dann in diese Tretmühle kommt, wir müssen da dies und jenes machen. Wenn wir diese Motivation begriffen haben, dann wird diese Frucht automatisch entstehen. Du wirst fruchtbar sein. Du kannst nicht mal was dafür. Das ist die gute Nachricht. Aber es fällt uns oft so schwer, weil wir viel wissen, aber ihn wenig kennen. Das ist die Aufforderung auch für dieses Jahr. Wirklich, und ich habe es im Gemeindeinfo so geschrieben, die Aufgabe fängt erst mit der Hausaufgabe an. Oder aus der Hausaufgabe wird die Aufgabe. Nämlich die Hausaufgabe, ihn wirklich zu kennen. Und daraus erwächst es. Wir lesen auch hier, muss ja auch weiterkommen, habe noch ein paar andere Punkte. Aber es war eigentlich einer der wichtigen hier. Wir sind auch berufen, ein Botschafter ist berufen, der ist ausgesandt, der ist gesendet. Es gibt ja dieses eine gefährliche Lied. Ich weiß nicht, ob ihr immer alles mitsingt und dabei nachdenkt. Ist manchmal gefährlich, ne? Gerade wenn man vielleicht, weiß nicht, als Missionar ausgesandt ist, gibt es dieses Lied, ne? Hier bin ich, Herr, sende mich. Oder manche singen, hier bin ich, Herr, sende ihn. Wir sind alle gesandt, ne? Das heißt, du bist berufen, Botschafter zu sein. Es gibt keine extra Berufung. Vielleicht war das jetzt eine schlechte Nachricht für dich, aber wir sind alle berufen. Da, wo du stehst, ne? Da, wo du bist, wirklich. Ach, ich habe es sogar geschrieben, ne? Botschafter Deutschlands sind vom Bundespräsident ernannte Beamte des Auswärtigen Dienstes. Jesus sagt, ne, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir haben alle diesen Dienst, hier steht wörtlich Diakonia, ne? Das ist diesen Dienst, den wir alle haben. Das ist ganz interessant. Und wir werden nachher drauf kommen, ne? Wenn wir verstanden haben, was uns antreibt, das Wesen ist, dann werden wir diesen Dienst auch ausfüllen können. Wir müssen nichts machen. Also mir ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Und zwar mit, wir müssen nichts machen, meine ich nicht, dass wir uns faul zurücklehnen und irgendwo im Sessel so, ah, ist ja alles Gnade, ne? So, es gibt dieses andere Extrem. Nein, das heißt, dass ich wie die Reben, ne, wie die Trauben, wir müssen dranbleiben. Das ist unsere Aufgabe, das Dranbleiben letzten Endes. Daraus entsteht diese Frucht, oder dass wir ihn kennen, ne? Das ist diese Beziehung, diese Intimität. Und umso mehr wir in dieser Intimität sind, umso besser, ne? Das klingt jetzt aber wieder leistungsorientiert, aber umso mehr werden wir diese Aufgabe machen können. So wie ich festgestellt habe, dass bestimmte Fächer wie Informatik, ne, ist mir nicht schwer gefallen. Ich habe gern programmiert und ich habe gute Noten dafür gekriegt. Hat einfach Spaß gemacht. Und das ist auch ein Punkt, wenn wir da hineinkommen, wird plötzlich Christsein wieder Spaß machen. Freude. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Wir sollen, dass unsere Freude völlig werde. Ne? Er hinterlässt uns diese Freude. Wenn ich mich manchmal im Spiegel anschaue, dann frage ich mich schon, wo die Freude ist oder manche Mitgeschwister. Und ich habe mir auch schon die Frage stellen lassen müssen, so wie du aussiehst, möchte ich das nicht haben. Ne? Oder ist es ja gefährlich? Was sehen die Menschen in uns? Sehen sie diese Freude? Ja, sehen Sie, ich könnte jetzt wieder das Bild von der Frucht zeigen. Ne? Wie sieht unsere Frucht aus? Eine Freude war auch eine Frucht. Ne? Was macht es aus? Deswegen ist es so wichtig, diese Motivation, ihn zu kennen, dran zu bleiben. Wir können ihn nicht repräsentieren, wenn wir nicht Jesus in uns haben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Wenn jetzt nur 10% von Christus in mir leben, dann bin ich nur 10% Repräsentant von dem, was Jesus ist. Das heißt, ich bin zu 90% ein schlechter Repräsentant. Ne? Und wir handeln auch in dieser Autorität als seine Stellvertreter. Autorität, kurzes Beispiel, das hat mich sehr beeindruckt. Ihr kennt die Schlacht, ne? David, Goliath, Saul gegen die Philister, ne, auf dem Berg Gilboa. Das war so der Kampf, wo Saul gefechtet hat mit Jonathan, wo Saul und Jonathan gefallen sind, ne, auf dem Berg Gilboa. David hat diesen Berg verflucht. Ne? Da ist, knapp 3000 Jahre nichts gewachsen. Ich habe ein Bild gesehen. Der Hügel war kahl, war nichts drauf. Ne? Diesen Berg verflucht. Der David Ben-Gurion, Staatsmann Israels, das war, glaube ich, noch 50er Jahre, 60er, weiß nicht genau. Der wusste, was Autorität ist. Ja? War auch ein Stellvertreter seines Staates. Ne? Stellvertreter, ja. Der hat gesagt, so wie David diesen Berg verflucht hat, so hebe ich diesen Fluch auf. In seiner Autorität. Der Hügel ist wieder voll mit Bäumen, ne? Der ist bewachsen. Nach 3000 Jahren. Das war natürlich nur ein Zufall, ne? Würden jetzt manche sagen. Sage ich dann auch, ne? Wenn ich so mit manchen diskutieren, wenn ich im Restaurant war, nach einem 5-Sterne-Essen, sage ich, es gibt keinen Koch, ne? War ein Zufall. Ja. Das heißt hier Autorität. Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Wesen des Botschafters ist, dass wir wissen, wer wir in Jesus sind. Ja, wenn du nur 10% von dem angenommen hast, was Jesus für dich bedeutet, dann fehlen dir 90%. Das ist für dich schlecht, aber auch für deine Umwelt. Die sehen nur diese 10%, ne? Wenn du das mit der Freude noch nicht ergriffen hast, dann nimm die Freude nicht wahr, ne? Vielleicht nimmst du was anderes wahr. Wenn du die Kirchengeschichte vergleichst, ich sag's mal ein bisschen anders, dann gab es verschiedene Konfessionen, Denominationen. Meistens waren das Aufbruchbewegungen, wo der Heilige Geist irgendwas initiiert hatte. Die haben meistens irgendeine Wahrheit entdeckt. Das heißt die Glaubenstaufe, das heißt Taufe im Heiligen Geist, Gerechtigkeit allein durch Vertrauen, durch Glaube. Das waren alles punktuell Wahrheiten. Ne? Alles ist ein Teil von viel mehr. Hat, glaube ich, jemand 140 Verheißungen des Heiligen Geistes gezählt. Also ich habe es noch nicht nachgezählt. Ich bin noch dabei. Wir haben alle irgendwo ein Stückwerk. Ne? Erkenntnis ist auch Stückwerk. Es ist wichtig, dass wir begreifen, was wir alles sind in Jesus. Ne? Dass er uns gemacht ist zur Gerechtigkeit, zur Erlösung. Es gibt bestimmte Themen, die werden hier unkritisch sein. Ne? Manche sind vielleicht nicht so stark beleuchtet oder gelebt. Ich glaube, Gott möchte uns neu herausfordern, auch in diesem Jahr, wirklich alles in Anspruch zu nehmen, was er für uns ist, was er für dich ist. Wenn ich noch nicht begriffen habe, dass Jesus auch mein Fels, meine Burg ist, ne, meine Lebenskraft, dann werde ich vielleicht Schwierigkeiten haben im Leben. Ne? Nicht nur vielleicht, ich werde Probleme haben, ne? Ich werde ausgelaugt sein. Jesus will deine Lebenskraft auch sein. Ich sage jetzt nur ein Beispiel. Mir ist wichtig, dass ihr das Prinzip verstanden habt. Es ist für dich wichtig, dass du weißt, wer du in Jesus bist, dass du errettet bist, klar, dass Jesus gemacht ist zur Erlösung, zur Weisheit. Ja, du darfst die Weisheit in Anspruch nehmen. Und noch viel mehr. Und wo wir das auch ergriffen haben, diesen ja, Begreifen heißt ja auch wirklich Besitz ergreifen, da werden wir das auch nach außen hin darstellen. Das werden auch die Menschen wahrnehmen. Und das wünsche ich uns, ne? Wenn ich so zurückdenke, so auf mein Leben, ich sag's mal auf mich bezogen, dann haben, glaube ich, Menschen oft Stress wahrgenommen. Irgendwie dieses, wo man in diesem Alltagsgetriebe drin steckt. Vielleicht Unsicherheit, vielleicht Gesetzlichkeit, Angst. Und ich habe gemerkt, und wo auch Gott so mich da rausgeholt hat, das ist nicht das, was er für mich hat und schon gar nicht das, was ich nach außen darstellen soll. Ich habe euch ja die Geschichte von meinem Freund erzählt, ne, der sich immer am Eingang positioniert oder Ausgang und schaut, ne, die Leute, wie sie rein und wie sie rauskommen. Der nach dieser Wahrnehmung geht, ne, was hat der Gottesdienst oder was hat Jesus Veränderndes bewirkt? Und der sich dann entscheidet, ob er da bleibt oder nicht bleibt. Die Leute schauen auf dich, die schauen, wie du reagierst, was du machst. Ich erlebe das immer in meinem beruflichen Umfeld, im Positiven, wie im Negativen. So, ah, das bin ich aber von dir gar nicht gewohnt. Lass uns wirklich dranbleiben. Lass uns erkennen. Und erkennen heißt wirklich in dieser Beziehung drinbleiben, wer Jesus für dich ist, was Jesus für dich sein möchte. Paulus hat es ganz krass ausgedrückt. Ne? Ich habe irgendwo hier die Bibelstelle. Philipper 3, 8, ne? Mehr noch Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, und kennen heißt, ne, nicht mit der Rübe, sondern mit dem Herzen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich alles, was mir früher ein Gewinn war oder zu sein schien, den Rücken gekehrt. Und es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, Dreck, Kot. Ja? Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Ich bin noch nicht so weit, ne, gebe ich zu. Aber ich bewege mich auch darauf hin, dass ich wirklich sagen kann, alles andere ist Müll. Christus allein. Und mir fällt auch gleich dieses Gleichnis ein, ne, von der Perle. Matthäus 13. Also ich habe mich immer gefragt, warum verkauft er alles wegen der Perle, ne? Weiß nicht, ob ihr euch, habt euch wahrscheinlich nie die Frage gestellt. Solche ketzerischen Fragen sind nicht erlaubt. Ich habe auch das Kind, ich liebe das Kinderbuch, ich liebe übrigens Kinderbücher, auch wegen der Bilder. Meine Tochter hat so eins, ne, von diesem Kaufmann und der Perle. Und dann siehst du, wie der in einem Riesenhaus lebt. Der hat, was weiß ich, 7 Kühlschränke, so und so viele Betten. Und er entdeckt diese Perle und er verkauft wirklich alles. Am Schluss auch seine geliebte Mütze, die er bis zum Schluss anhatte. Und irgendwann ist mir klar geworden, warum das alles? Wegen einer Perle. Weil Jesus diese Perle ist. Ne? Das heißt, wenn du Jesus hast, hast du alles, hast du viel mehr. Aber es ist ein langer Weg von hier bis da. Ne? Und ich meine damit mich auch. Ne? Und ich wünsche uns, dass wir da hineinkommen. Auch Epheser 3, ich lese ab Vers 16, auch wenn so mitten im Satz anfängt, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Ja, zur ganzen Fülle Gottes. Wir sollen von dieser erfüllt sein, komplett. Und hier begreifen heißt auch wirklich wörtlich die Hand auf etwas zu legen, um es zu nehmen, ne? Ja. Und wir dürfen das begreifen, ergreifen. Wir dürfen von diesen Verheißungen Besitz ergreifen. Momentan lese ich immer so prophetisches Wort, auch klar auch in der Bibel, aber wo Gott durch eine Prophetin ganz gezielt und auch sehr konkret in mein Leben gesprochen hat und was auch wahnsinnig genau stimmt, weil ich dieses Wort ergreife, was Jesus hat. Ich habe euch ja auch von diesem Traum erzählt, ne, wo Gott auf diesem Turm letzten Endes mir das weite Land gezeigt hat. Witzigerweise, ich habe eine Mail mit einem Vers bekommen, Jahresvers, ne, wo es dann genau heißt, ne, Gott zeigt dir dein weites Land, ne, für dieses Jahr. Ich möchte mit euch in dieses weite Land reinkommen. Das ist, wir stehen hier zusammen, um da hineinzukommen. Ne? Wir wollen nicht draußen gucken und schauen, wie die anderen sich irgendwie den Bauch vollschlagen mit den dicken Trauben, ne, den, da wo der Honig überfließt. Gott hat uns dieses Land zugesagt. Er hat es nicht kampflos zugesagt. Das Volk Israel musste kämpfen, musste es in Besitz nehmen. Der Kampf sieht bei uns anders aus, ist dieser Glaubenskampf. Nicht, dass wir etwas tun können, aber dass wir ihm vertrauen. Und das ist schon schwer genug, dass er es tut. Ich merke das auch immer an mir selber, war heute Morgen so in Gedanken beim Laufen und habe gemerkt, dass ich bestimmte Dinge selber tun möchte. Ich möchte mir selber Recht verschaffen, ich möchte das oder jenes gerade biegen und so, wie es richtig halt. Wo Gott klar sagt, ich mach's doch, ne? Deswegen auch die Verheißung, die ich dann gelesen habe, wo Gott sagt, ich mach's. Es ist wichtig, dass ich diese Verheißungen ergreife, dass ich da drin lebe, dass ich vom Ziel her lebe, ne? Meinen Blick wegrichten auf Jesus, ne? Dann werden wir dieses Land erobern. Dann werden wir hineinkommen in diese Fülle auch. Wir sind immer noch beim Wesen des Botschafters. Ne? Merkt ihr was? Wir sind noch nicht bei der Aufgabe. Habe ich überhaupt was bei der Aufgabe stehen? Nee, war nur ein Witz. Aber ihr merkt was, ne? Die Aufgabe ist ein Resultat von dem Wesen oder von diesen Dingen, ne? Was Jesus in dir ist. Apostelgeschichte, ne? 1,8, wir werden seine Zeugen sein. Also, ich war immer etwas gestresst, wenn ich so überlege, die Bilanz, wie viele Leute ich zu Jesus geführt habe. Bin da sehr gestresst, wenn ich jetzt nur auf die Zahlen achte. Mich hat sehr dieses Bild entlastet, wo jemand gepredigt hatte, ne, dieses Bild gebracht hat, im Gericht, was ist das Wichtigste bei einer Verhandlung? Ne, ist vielleicht der Richter, okay, aber es sind die Zeugen, die wichtig sind. Und egal, wie die Entscheidung ausgeht, der Zeuge bezeugt halt etwas. Ne? Das heißt, ich kann nur bezeugen. Ich entscheide nicht über den Ausgang. Ich habe viel Stress gehabt, weil ich den Ausgang entscheiden wollte. Ne? Weiß nicht, wie es euch geht. Du willst, dass der sich jetzt endlich bekehrt, ne? Nachdem du jetzt schon 10 Jahre gebetet hast. Das soll doch endlich mal. Ne? Wir können es nicht machen. Und ich glaube, wenn wir das Ganze hier ergreifen, wird viel Druck von uns wegfallen, viel Stress. Und plötzlich wirst du wieder die Freude rauskommen, ne? Wirst du überrascht sein. Und die um dich herum auch. Und da fängt dann die Aufgabe an. Ne? Aber wo war ich jetzt stehen geblieben? Es ist wichtig, ne, dass er das entfalten kann in uns. Und umso mehr wir wirklich so dranbleiben, ne? Wir können nur Zeugen sein von dem, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Du bist jeden Tag Zeuge, ne? Wo du auftrittst. Sei es, wenn du den Postboten freundlich begrüßt, wenn du ihm vielleicht ein gutes neues Jahr wünschst, vielleicht noch ein Geschenk für ihn hast. Oder wenn du sagst, ne, die Post kommt aber spät heute. Du bist auch Zeuge, ne? Oder ist auch ein Zeugnis. Ich möchte jetzt keinen Stress machen bei uns. Aber ihr merkt, du bist, wo du bist, Repräsentant. Ich kenne ein ganz krasses Beispiel. Ich weiß nur noch ein paar Fetzen sinngemäß. Da ging es um einen Mensch, der ich glaube, das war noch in dieser Ära in Russland, wo Christen verfolgt sind, wobei das ja nicht immer so vorbei ist, aber der war im Gefängnis noch mit jemand, war ein gläubiger Mensch. Und da war Jesus schon so stark entfaltet, als der anderen gefragt hat, wie ist denn Jesus? Jetzt müsst ihr euch festhalten, aber er sitzt da eh schon. Hat der Mensch gesagt, so wie ich. Er konnte sagen, so wie ich. Das, was du in mir siehst, das ist Jesus. Und der andere hat sich bekehrt, ne? Der hat dadurch zu Jesus gefunden. Das heißt, er war so schon Repräsentant Jesu, wo wirklich Jesu sichtbar war in seinem Leben. Und ich wünsche uns, dass wir da wirklich auf diesem Weg sind, dass die Menschen in uns Jesus sehen. Das heißt, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Klar kommt nicht immer Christus raus, sondern der alte Mensch, insbesondere wenn in bestimmten Situationen. Aber Ziel ist, dass Christus in euch, in mir, Gestalt annimmt. Wir sind auch eine Gemeinde der Heiligung, ne? Steht in den, habe ich jetzt auch richtig gelernt, den 14 Punkten, glaube ich, sind es, ne? Was unser Glaubensbekenntnis ausmacht. Das ist auch Heiligung, ne? Ich kann es auch so formulieren. Nur wenn ich an Heiligung denke, es gibt auch diesen, das ist aber jetzt meine Prägung, es gibt auch so diesen anderen Weg, ne? Wo Leute sich kasteien, so dieses Bilden in den Klöstern mit dem blutigen Rücken. Das ist nicht Heiligung. Ist auch nicht das, was Gott möchte. Das ist total fehlgeleitet. Die wissen nicht, wer sie in Jesus sind. Also mir ist wichtig, dass wir das mitnehmen hier, dieses Wesen des Botschafters. Wir sind Repräsentanten, wir alle. Und dass wir in dieser Beziehung, aus dieser Beziehung heraus leben. Und diese Motivation wirklich die Liebe ist, die uns antreibt. Das andere Wichtige ist, wir dürfen, sollen und ich sage und müssen wirklich ergreifen, was wir in Jesus sind. Ich nenne wieder einfach als Beispiel die Szene David Goliath. Er wusste, wer in Jesus oder in Gott war. Ne? Ich aber komme im Namen des Herrn, ne? Und ich werde dir den Kopf abschlagen. Ich weiß nicht, ob du so mit deinen Problemen redest, mit deinen Goliaths im Leben. Das sollten wir aber, weil Jesus in dir ist größer als der in der Welt ist. Ne? Haben wir ja irgendwo schon mal gelesen. Und es muss von da nach da. Und es wird erst von da nach da kommen, wenn die Beziehung stimmt mit Jesus. Wenn du Jesus kennst und nicht mehr die Dinge weißt. Und ich rede hier auch aus eigener Erfahrung, ne? Im Negativen wie im Positiven. Und dann kommen wir zu dieser Aufgabe oder zu dem Tun. Ne? Ich kann auch jetzt schon mal die nächste Folie aufsetzen. Ist eigentlich die gleiche Folie. Ne? Wenn wir das verstanden haben, was eigentlich der Beweggrund ist und wir aus dieser Beziehung heraus leben, du kannst machen, was du willst. Du wirst automatisch hier ins Tun kommen. Das ist wie eine Kerze, die du anzündest. Die brennt einfach im Dunkeln, ne? Die leuchtet. Klar können die Leute die Augen zumachen, sich blind stellen, was auch immer. Aber du wirst leuchten, du wirst Repräsentant sein, du wirst Zeuge sein. Manche sind sich dessen vielleicht gar nicht immer so bewusst. Oft im Nachhinein erfährt man manchmal Dinge, die eben natürlich dann auch aufbauen, ne? So wie du jetzt da reagiert hast und so. Wir sind wirklich diese Botschafter, diese Stellvertreter. Und ich möchte noch ein paar auch Worte hier verlieren zum Tun. Ne? Vielleicht auch für den einen oder anderen zur Entlastung oder zur Entstressung. Botschafter kann nur das weitergeben, ich sag's mal so, was er empfangen hat. Er kann jetzt keinem Land den Krieg erklären, ne? Weil er vielleicht zu irgendeinem Empfang nicht eingeladen war. Geht nicht, ne? Er kann nur dann irgendwie einem Land den Krieg erklären, wenn sein Land, ne, das er vertritt, den Krieg erklärt. Er gibt also nichts von sich selbst weiter. Nur das, was er empfangen hat. Und mir hat dieser eine Vers, glaube ich, Anfang der Apostelgeschichte, weiß nicht mehr genau, ich glaube am Anfang eine 4, 5 oder sowas, wo dieser Gelähmte da am sitzenden Petrus vorbeigibt, ne, und der bettelt, der muss ja schon, die ganze Zeit, jeden Tag da gesessen sein, ne, und irgendwann, wo Petrus sagt, ne, aber was ich habe, also Gold und Silber habe ich nicht, ne, aber was ich habe, gebe ich dir. Umgekehrt, was ich nicht habe, kann ich auch nicht geben. Sind wir uns alle einig? Dann hoffe ich, dass es euch entlastet, wenn ihr mal für jemanden betet oder einsteht. Was du nicht hast, kannst du nicht geben. Ich weiß nicht, ob das angekommen ist. Also ich habe oft den Stress, wo ich denke, ich muss mehr geben. Ne? Ich muss jetzt irgendwas machen, dass der geheilt wird oder dass irgendwas passiert. Also ich habe erst diesen Stress gehabt. Mich hat es schon mitgenommen. Zum Teil wollte ich nicht mehr beten, weil ich gedacht habe, vielleicht erhört ja Gott nicht. Nee, der Punkt ist, du kannst nur das weitergeben, was du hast. Und Gott möchte uns da auch entkrampfen. Und wenn ich wenig habe, dann kann ich nur wenig geben. Wenn ich nichts habe, kann ich nichts geben. Deswegen brauchst du kein schlechtes Gewissen haben. Deswegen bist du auch kein schlechterer Christ. Dieses eine Wort oder dieses wenige, was wir geben, vielleicht manchmal nur geben können, ist ausreichend genug. Ja, erinnert euch, ne, mit den 5 Fischen und Broten. Gebt ihr ihnen zu essen, ne? Die Jünger haben es nicht kapiert, ne? Aber wir haben doch nur, und es ist auch kein McDonald's in der Nähe, und Pizza Hut ist auch zu weit weg. Das ist wichtig, also es geht um seine Interessen. Matthäus 6,33, ja, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Irgendwann, wenn wir im Himmel sind. Nee, es gilt für jetzt für unser Leben hier. Ich glaube, das ist dieser, wenn wir den Fokus wirklich ändern in unserem Leben, dann passiert was, ne? Weil wir sind auch als Gemeinden der Leib Christi auf Erden, ne? Wir repräsentieren als Gemeinde wirklich unseren Herrn. Ist nicht nur ein Mensch, ne? Das sind wir uns ja einig. Wir alle sind berufen als Könige und Priester. Und dann können wir auch diese Botschaft weitergeben, ne? Diese Versöhnungsbotschaft. Ich war überrascht, ne, wo ich so geguckt habe, so ein bisschen unter der Motorhaube, was da wörtlich steht im Griechischen. Dieses Versöhnen heißt eigentlich wörtlich, ne, sich völlig verändern oder verwechseln, ne, oder wechseln. Und das passiert auch, ne, wenn wir versöhnt werden mit Gott, wird unsere alte Natur total verändert, ne, wir werden umgestaltet. Und wir stehen auch in einem Bundesverhältnis. Das heißt, wie beim Botschafter, wenn dir jemand den Krieg erklärt, hat er mit deinem Land den Krieg erklärt, ne? Das heißt, anderen Worten, deine Probleme sind Gottes Probleme. Glaubst du, dass Gott alle Probleme lösen kann? Glaubst du, dass Gott deine Probleme lösen kann? Das ist eine gemeine Frage, ne? Gott wird sich um deine Probleme kümmern. Und er wird sie lösen. Das ist alles diese Versöhnungsbotschaft, diese gute Nachricht. Wo Jesus sagt, ne, das Reich Gottes ist herbeigekommen, ist greifbar. Und dieses Hineinkommen, dieses Reich, bedeutet, dass wirklich Christus in dir sich entfaltet. Dass wir in dieses Leben hineinkommen. Und irgendwann muss ja wieder meine Lieblingsstelle kommen, ne? Leben im Überfluss. Und das wünsche ich uns, dass wir selber hineinkommen. Das fängt bei uns an hier. Wenn das hier nicht stimmt, wird hier die Aufgabe für uns nur Stress bedeuten. Wir werden uns abrackern. Wir werden ausgebrannt sein. Ja, wir müssen, ich habe das ja auch schon erlebt, wir müssen da zurück. Manchmal muss ich einen Gang zurückdrehen. Manchmal 2 Gänge, manchmal 6 Gänge. Sprich, ich muss ranfahren vielleicht. Ich beim Bild des Autos bleibe und Pause machen. Auszeit, Sabbatzeit oder einfach mir Zeit nehmen für Gott. Weil wenn das hier nicht stimmt, dann hast du hier Stress. Und dann werden die Menschen um dich herum werden den Stress wahrnehmen, nicht die gute Nachricht. Die werden dann sich wundern, was soll die gute Nachricht sein, dass ich dann so gestresst aussehe wie du, so nach 10 Gemeindejahren. So was Ähnliches hat mir schon mal jemand gesagt, ne, und der hatte auch recht. Das hat mir zu denken gegeben, ne? Ich will nicht so sein wie du, ne, zum damaligen Zeitpunkt. Aber wir haben ja diese gute Nachricht. Und Gott möchte uns, wo wir sind, abholen, möchte uns entkrampfen, möchte, dass wir vielleicht Altes loslassen, auch wo wir vielleicht in falscher Weise gedacht haben, wir dienen ihm. Klar, wir sind alle in diese Diakonie, in diesen Dienst hineingerufen. Aber deswegen sage ich, es fängt an in der Beziehung. Und wenn diese Beziehung stimmt, dann stimmt auch die Frucht hier. Dann muss ich in dem Sinne nichts tun. Ne? Ich sage das jetzt etwas vorsichtig, weil nichts tun kann auch verleiten, ne, zur Faulheit. Mein Vater hat immer gesagt, für Faulheit gibt es keine Gnade. Ne? Und dann können wir auch verstehen, ne, was Jakobus schreibt. Ne? Glaube ohne Werke ist tot. Ne? Glaube, Vertrauen, Beziehung. Ne? Wo meine Beziehung nicht stimmt, sind meine Werke ja tot. Ne? Und noch schlimmer, wo ist es, Matthäus 7 und so weiter. Die ganzen Leute, ne, die Wunder tun, von denen ich eigentlich träume. Und dann sagt Jesus, hinfort mit euch, ich kenne euch nicht, ne? Ihr habt nicht meinen Willen getan. Das ist ganz knallhart. Wie kann das passieren? Klar, ich kann tun ohne sein. Aber wenn wir hier fest sind, ja, denkt an die Epheserstelle, ne? Wurzeln stark, ja, ausgebreitet, Fundament, dann werden wir wissen, was sein Wille ist. Im Tun hier an der Front werden wir seinen Willen nicht erkennen. Gott möchte uns hier einladen, ganz neu wirklich in diese Beziehung zu kommen, zu ergreifen, was er für dich ist, ne? Du hast schon den Heiligen Geist. Wenn nicht, ist auch die Einladung, diese Geistestaufe wirklich neu zu empfangen oder erst zu empfangen. Das ist ja auch keine Schande. Ich habe das auch sukzessiv erlebt. Es wird dich verändern. Und wenn wir das zulassen, was er alles bedeutet, in dir entfalten möchte, es wird dann in dir entfaltet werden. Und die Frucht wird automatisch entstehen. Gut, dann wäre ich mit den Ausführungen am Ende. Wir werden noch Abendmahl miteinander halten und ich denke, das ist auch so eine Zeit, wo du einfach so Gott hinlegen kannst, was dich jetzt bewegt oder bewegt hat, wo du angesprochen worden bist, wo du sagen möchtest, ich möchte neu da in dieses Sein hineinkommen. Und es ist so, wenn du am richtigen Platz bist, dann sind die Dinge kein Stress, ne? Ich habe mich früher oft gefragt, mache ich es richtig? Ne? Weil immer dieser Stress, mache ich es auch richtig? Aber wenn du weißt, du bist am richtigen Platz, dann ist die Motivation aus der Liebe heraus. Ne? Da geht es nicht mehr um Leistung, sondern es macht dann Freude. Du machst es aus diesem Antrieb heraus. Ne? So wie die Beispiel Martha Maria. Ne? Die Martha hat wirklich sich eher gefragt, mache ich es richtig? Habe ich den Kuchen richtig gebacken? Ne? Und die Maria war am richtigen Platz. Und Gott möchte, dass du an den richtigen Platz kommst. Und da wird auch kein Stress sein. Ne? Es wird Herausforderungen geben, ne? Versteht mich nicht falsch. Es wird Bedrängnis in dem Sinne geben, Herausforderungen. Aber wir überwinden durch ihn, ne? Und gerade mit, wo wir dranbleiben an ihm. Darum bewegt es einfach, wenn wir jetzt Abendmahl feiern. Wir werden auch, nur dass ihr wisst, die Jahreslosung rumgehen lassen. Ich werde das erste Kärtchen, was ich ziehen werde, wird für die Gemeinde sein. Ihr könnt ja auch einfach ziehen. Also es ist nicht das Brot, ne? Nicht, dass einer das verwechselt und denkt, es ist aber heute zäh. Dann darf ich vielleicht die beiden Christophs bitten, mich zu unterstützen beim Austeilen. Dann werde ich noch die Worte lesen. Außen, eigentlich kann ich ja hier. Corinda. Unterschied ist aus dem Gründer 11. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurde. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn er künftig dieses Mahl feiert, also sprich heute, und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Ruft euch in Erinnerung, was Jesus für dich ist, für dich sein möchte. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn er künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen, und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Okay. Ich möchte einfach noch beten. Und wie gesagt, den Korb mit den Kärtchen lassen wir dann auch rumgeben, auch ziehen. Und wirklich so, das nimmt es wirklich so mit, was Jesus wirklich auch für dich sein möchte. Ne? Und denkt auch an diesen Bund, dass er zu dir steht. Er steht zu dir, gerade in diesem Jahr. Jesus, und ich danke dir für deinen Bund, für dein Blut, was du für uns vergossen hast. Danke, dass es wirklich die Liebe zu jedem hier war, die dich angetrieben hat, dieses Opfer auf dich zu nehmen. Herr, und ich segne jetzt einfach das Blut, das du vergossen hast, den Wein hier und auch das Brot, deinen Leib, den du hast zermartern lassen, dass wir durch deine Wunden geheilt sind. Ja? Und Jesus, wir wollen wirklich ganz neu begreifen und annehmen, was du für jeden Einzelnen bist, was du für uns bist, Jesus, dass es auch Gestalt in uns annehmen kann. Und wir danken dir dafür, Jesus, dass du uns herausgerufen hast in dein Licht, herausgerufen hast wirklich auch zur Freude. Herr, ich bete, dass sich wirklich das alles entfaltet, was du eigentlich schenken möchtest, was du jedem Einzelnen geben möchtest, und dass es wirklich so in diesem Jahr zur Entfaltung kommt, dass wir dieses Land, unser Land, wirklich einnehmen. Hab Dank dafür, Jesus. Halleluja. Amen.
Dort auf Golgatha stand einst ein alpha-wiss Kreuz, steht sein Sinn von Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr und in ihm. Thank you.
Les Alexander Kirchbier. Les accents émus d'un cœur
geht nicht, ne? Seid ihr alle zufrieden mit eurem Wort? Tauschen. Tauschen geht nicht, ne? Vielleicht lese ich das Wort für die Gemeinde. Das ist aus Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten. Und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. So nochmal, rufe mich an, so will ich dir antworten. Und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Schöne Verlosung, schöne Verheißung für uns. Dann komme ich noch einfach zu den Bekanntmachungen. Ich möchte auch noch ein paar Worte verlieren. Am Montag ist Gebetsabend wieder 19:30 mit der Marianne. Ich weiß nicht, Mittwoch 19:30 Bibelabend. Donnerstag ist ja Feiertag. Und Sonntag, wie gewohnt, Gottesdienst mit dem Christoph. Und dann freut mich noch ankündigen zu dürfen, wieder unser nächstes Männertreffen. Ist jetzt mal anvisiert am 20. Januar. Und ich hatte folgenden Rhythmus, da wir meistens organisatorisch nicht so ganz immer, die Frauen uns vielleicht manchmal etwas überlegen sind. Das war alle zwei Monate den dritten Donnerstag so anvisieren. Also 19 Uhr hier in der Gemeinde. Ich muss gestehen, ich weiß noch nicht, was wir machen, aber es wird auf jeden Fall gut. 19 Uhr hier in der Gemeinde. Kriegt dein Mann auch Ausgang? Wenn ich noch ein gutes Wort bei den Frauen einlegen soll, gib mir einfach Bescheid. Am 20. Januar, das sollte der dritte Donnerstag sein. Dann freut mich, euch grüßen zu dürfen von Alain und Veronika Mochis. Sie haben gemailt. Alain ging es ja nicht gut mit seinem Auge. Er war insgesamt viermal beim Arzt gewesen und eigentlich war es jedes Mal ziemlich schlimm. Und er lässt danken, weil jetzt beim vierten Besuch ist die Sehfähigkeit von 20 auf 80, 85% plötzlich angestiegen, ne? Und er dankt ganz herzlich allen Fürbittern und auch uns als Gemeinde, die da im Gebet hinter ihm standen. Und er freut sich, dass sein Dienst doch nicht, noch nicht zu Ende ist. Lässt ganz lieb grüßen. Dann liegt aus der neue Gemeindebrief. Dann liegt auch aus nochmal zur Erinnerung der Freundschaftsbrief von Jürgen und Ulrike. Dann habe ich mir noch was aufgeschrieben. Dann möchte ich auf jeden Fall, bevor ich das vergesse, allen danken, die sich engagiert haben, die sich eingebracht haben. Ich glaube, viele wissen gar nicht, was sie für die Gemeinde bedeuten. Und ich möchte euch einfach Dank sagen, wo ihr, egal in welcher Form, euch eingebracht habt. Und ich glaube, viele, die, wenn sie nicht da wären, oder eigentlich alle, nicht viele, sondern du würdest einfach fehlen. Ne? Gott hat dich hier reingestellt. Wir hätten uns vielleicht uns nicht herausgesucht, vielleicht auch nicht die Gemeinde, aber Gott hat uns hier hineingestellt zusammen. Das finde ich eine tolle Herausforderung. Und ich denke auch immer so, ja, Eberhard,